Wir beginnen heute ein neues Buch, nämlich das zweite Buch Mose. Das dürft ihr gerne aufschlagen. Das zweite Buch Mose wird auch Exodus genannt, lateinisch für Auszug oder Ausgang. Und das heißt deswegen so, weil dieses Buch das wichtigste oder eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte Israels beschreibt, nämlich den Auszug von Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Im Hebräischen hat dieses Buch einen wahnsinnig kreativen Titel, nämlich einfach die ersten paar Worte des Buches, und dies sind die Namen. Das Bindewort und weist uns darauf hin, dass es die Fortführung des vorherigen Buches ist, des ersten Buches Mose. Und auch übrigens das dritte und das vierte Buch Mose beginnen mit diesem Wort und. Also wir haben hier eine zusammenhängende Geschichte. Das erste Buch Mose war ja das Buch der Anfänge, hat ganz am Anfang angefangen mit der Schöpfung. Und Gott hat da gesprochen, es ist gut, es war gut, was er geschaffen hat. Aber dann haben wir gesehen, dass die Menschen rebelliert haben gegen Gott und dass sie in Sünde gefallen sind und Leid und Tod kamen in diese Welt. Und deshalb endet das erste Buch Mose im letzten Vers mit einem Sarg. Das Buch, das so gut angefangen hat, endet mit einem Sarg im letzten Vers. Wird der Tod beschrieben von Josef, einem der größten Vorbilder, das je gelebt hat, in vielen ein Bild für Jesus. Er war der Großvezier von Ägypten, der zweite nach dem Pharao. Gott hat ihn gebraucht, um sein Volk am Leben zu erhalten. Er hat seine Familie zu sich geholt nach Ägypten, hat sie da versorgt. Und 2. Mose greift die Geschichte hier auf. Wir könnten sagen, Ägypten war sozusagen der Brutkasten der Nation Israel. Sie haben sich da vermehrt von 70 Familien zu einem Volk von 2 bis 3 Millionen Menschen. 2. Mose enthält die Erlösungsgeschichte Israels. Deshalb ist es ein wichtiges Buch. Das ist ein Ereignis, dieser Auszug aus Ägypten ist ein Ereignis, der sehr zentral ist für das Selbstverständnis von Israel. Israel war ein erlöstes Volk. Und daran haben sie sich jedes Jahr im Passafest erinnert. Und das Ganze ist natürlich ein Bild für die Erlösung, die Jesus Christus uns gebracht hat. Und wir erinnern uns dran regelmäßig, wenn wir Abendmahl feiern. Auch wir, die wir mit Jesus Christus durch Glauben verbunden sind, sind ein erlöstes Volk. Und das ist das Größte, das ist das Zentralste in unserem Leben. Wir gehören Gott, wir dürfen in Beziehung mit ihm leben. Wir sind auf dem Weg in die Ewigkeit mit ihm zusammen im Himmel. Und deshalb feiern wir heute Gottesdienst, hoffentlich zumindest. Das ist ein Grund zu feiern. Im Psalm 103 sagt der Psalmist, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Das wollen wir heute tun. Wir wollen feiern, dass wir ein erlöstes Volk sein dürfen. Das zweite große Ereignis im zweiten Buch Mose ist die Bundesschließung mit Gott am Berg Horeb nach dem Auszug. Dort hat Gott ihnen die 10 Gebote gegeben, das Gesetz. Wir könnten sozusagen sagen, es ist die Verfassung der neuen Nation. Da sind sie wirklich zu einer Nation geworden, zu einer Nation unter Gott, regiert von Gott. Und Gott möchte auch in unserem Leben unser Herr und unser König sein. Wir wollen ein Volk sein, das nach seinem Wort lebt. Menschen, die regiert sind von Gott. Das ist sowieso das Beste für uns. Er ist der beste Herrscher, der existiert. Und das, was er uns sagt in seinem Wort, ist das Allerbeste für uns. Und wir nennen Jesus Christus unseren Erlöser und unseren Herrn. Und hoffentlich sind das nicht nur leere Worte, sondern Realität in unserem Leben. 5. Mose 33 steht, glücklich bist du Israel, wer ist wie du ein Volk gerettet von dem Herrn. Psalm 33, Vers 12. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat, zum Erbteil. Und wir sind Auserwählte Gottes in Jesus Christus. Im 1. Petrusbrief schreibt uns der Apostel, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Wir dürfen Gott gehören. Wie gesegnet sind wir. Und lass das unsere Freude sein, jeden Tag in unserem Leben. In den letzten 15 Kapiteln vom 2. Buch Mose geht es dann im Wesentlichen um das Heiligtum Israels. Das war der Treffpunkt mit Gott sozusagen, Gemeinschaft mit Gott. Das Heiligtum ist auch ein Bild für Jesus Christus und was er für uns getan hat. Jesus ist unser Treffpunkt mit Gott. Durch ihn hat Gott die Grundlage geschaffen, dass wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Jesus hat den Fluch, die Trennung von Gott wieder rückgängig gemacht und wir dürfen jetzt in Gemeinschaft mit Gott leben, weil wir auf Jesus vertrauen, dass er uns von unserer Schuld befreit hat, die uns von Gott trennt. Zuerst haben wir hier sozusagen als Einleitung, als Einstieg nochmals eine kurze Wiederholung. Lass uns lesen ab Vers 1. Und dies sind die Namen der Söhne Israel, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus, mit seiner Familie. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Aser. Und die Zahl aller Seelen, die aus Jakobs Schoß hervorgegangen waren, betrug 70 Seelen, 70 Männer, 70 Familienoberhäupter und ihre Familien. Josef aber war schon in Ägypten. Und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Die Söhne Israel aber waren sehr fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen. Wie gesagt, aus dieser Gruppe von 70 Familienoberhäuptern wurde ein Volk von 2 bis 3 Millionen Menschen über die nächsten 400 Jahre oder so. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Und da gibt es eine Diskussion unter Fachleuten, wer dieser Pharao genau war. Da uns die ganzen Namen sowieso nichts sagen, habe ich mal gedacht, halten wir uns nicht lange auf damit. Der sagte zu seinem Volk, Vers 9, siehe, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Ist wohl ein bisschen eine Übertreibung, aber so hat es sich vielleicht angefühlt für ihn. Auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinaufzieht. Krieg war damals eine regelmäßige Übung. Und die Angst war, dass sich die Israeliten mit den Feinden von außen zusammentun könnten und rebellieren könnten. Und das wollte der Pharao hier verhindern. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratsstädte, Pithom und Ramses. Aber je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu. Und so breitete es sich aus, sodass sie, die Ägypter, ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israel. Da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld mit all ihrer Arbeit, zu der sie mit Gewalt zwangen. Und ich habe euch ein Foto mitgebracht dazu, das ist das Gemälde im Grab eines ägyptischen Oberaufsehers über die Sklaven, die die Ziegel herstellen sollten in dem Königstal in Theben. Erste Strategie, das Bevölkerungswachstum von Israel einzudämmen, war harte Sklavenarbeit. Und ich mag den Vers 12. Je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu und breitete sich aus. Der Plan hat nicht funktioniert, denn Gott wachte über seinem Volk. Nicht, dass er sie vor allem Bösen bewahrt hat, aber er hat alles zu ihrem Guten mitbewirkt. Und was der Pharao bzw. der Teufel vielleicht durch den Pharao zum Bösen beabsichtigt hat, das hat Gott zum Guten gewendet und das Gegenteil bewirkt. Und das sehen wir eigentlich immer wieder in der Kirchengeschichte. Die Gemeinde Jesu konnte man nie durch Verfolgung auslöschen. Im Gegenteil, der Kirchvater Tertullian hat in der Zeit der Christenverfolgung gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Gemeinde. Also je mehr sie umbringen, desto mehr bekehren sich. Und das war wahr in der frühen Christenverfolgung, auch in Christenverfolgung durch Kommunisten zum Beispiel in China oder durch Islamisten und muslimischen Ländern wie im Iran. Christenverfolgung hat die Gemeinde in der Regel immer gestärkt. So eine Zeit hat nämlich den Vorteil, dass die ganzen Namenschristen und Heuchler, die es nicht wirklich ernst meinen, sich verabschieden von der Gemeinde. Wenn dein Glaube dir das Leben kosten kann, dann gibt es keine Heuchler mehr in der Gemeinde. Und das ist ein Riesenvorteil. Das macht die Gemeinde stärker, das reinigt die Gemeinde und es macht die Gemeinde attraktiver für die, die wirklich die Wahrheit suchen. Ein Pastor hat mir mal gesagt, die Kirche in Deutschland braucht eigentlich eine neue Christenverfolgung. Das wäre wirklich gut für uns. Ich persönlich bin nicht geistlich genug, bin noch nicht bereit dafür zu beten, aber vielleicht ist da was Wahres dran. Der Punkt hier ist, Gott wacht über seine Gemeinde und das gilt natürlich auch dir persönlich. Gott wird geistliche Angriffe, Gott wird Anfechtungen, Gott wird Anfeindungen, schwere Zeiten verwenden, um dich zu stärken. Zumindest wenn du zu ihm läufst in schweren Zeiten. Gestern hatten die Lydia und ich auf der Straße ein Gespräch mit einer Frau, die gerade Schweres durchmacht. Und die Frage ist dann immer, warum lässt Gott das zu? Oder warum passiert das mir? Ist eine verständliche Frage, aber ist eine Frage, die wir leider selten beantwortet bekommen. Denkt an Hiob. Besser zu fragen, wozu? Oder was will Gott tun in diesen Zeiten? Oder welche Einstellung soll ich haben? Denn darauf gibt Gott uns viele Antworten in seinem Wort. Wir sollen ihm glauben, wir sollen ihm vertrauen. Er möchte Gutes hervorbringen aus unseren schwierigen Zeiten. Er möchte uns stärken, er möchte uns formen, er möchte uns Jesus ähnlich machen. Okay. Plan A hat nicht funktioniert, also Plan B. Vers 15, und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß, und sagte, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn, wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Das waren wohl die Oberhebammen, ich denke, die werden wahrscheinlich noch ein paar mehr gehabt haben als diese zwei Frauen. Und wahrscheinlich hat der Pharao gemeint, dass sie diese Kinder so heimlich umbringen sollen, während sie geboren werden, so ähnlich wie die Partial Birth Abortions, also Abtreibungen in den USA, wo Kinder so halb geboren werden und dann umgebracht werden. Weil dann gilt es noch als Abtreibung, ist okay, wenn das Baby ganz geboren wäre, dann wäre es Mord und wird bestraft werden. Also völlig verrückt. Bei uns werden ungeborene Kinder in der Regel vor der Geburt ermordet, unerwünschte Kinder. Parallele heute wäre Zwangsabtreibung, die Ein-Kind-Politik in China zum Beispiel, oder ich glaube, jetzt ist es die Zwei-Kind-Politik mittlerweile, Zwangsabtreibungen. In Ägypten damals gab es diese technischen Errungenschaften noch nicht, deswegen haben sie die Kinder dann gleich nach der Geburt ermordet, aber das macht keinen Unterschied. Mord ist Mord. Ist völlig willkürlich, da eine Grenze festzulegen. Von der Zeugung bis zum natürlichen Tod ist das menschliche Leben ein fortwährender, stetiger Prozess. Ob du jetzt ein Kind 5 Minuten vor der Geburt oder 5 Minuten nach der Geburt umbringst oder 6 Monate vor der Geburt oder 6 Monate nach der Geburt, kommt aufs selbe raus. Du hast einen Menschen ermordet, du hast einen Menschen, einen einzigartigen Menschen ausgelöscht. Und Gott hat uns gesagt, du sollst nicht morden. Ist uns nicht erlaubt. Es ist unmenschlich, es entmenschlicht uns selbst auch ein Stück, wenn wir das tun. Es ist wichtig, dass wir Christen in diesen Dingen klar denken. Ein bibeltreuer Christ kann nie für Abtreibung sein, zumindest nicht, wenn er biblisch denkt, wenn er gottgemäß denkt. Ich persönlich finde das unerträglich, besonders wenn Evangelische, die sich auf das Evangelium berufen, evangelische Christen solche Positionen vertreten. Das ist ein grauenvolles, heidnisches Denken. Es ist Kindermord, auch wenn dem Ganzen ein schönes Mäntelchen umgehängt wird und gesagt wird, das ist ein Schwangerschaftsabbruch, als würde es um eine Schwangerschaft gehen. Oder noch besser ist Schwangerschaftsunterbrechung, als könnte man es nachher fortsetzen. Es ist manipulativ, solche Begriffe zu verwenden, und das ist natürlich auch mit Absicht, das ist das Ziel, der Sinn der ganzen Sache. Ich möchte aber auch sagen, ich möchte niemanden verdammen. Sünde verdammt uns selbst schon. Es gibt Gnade und es gibt Vergebung bei Jesus. Und wenn du schuldig oder mitschuldig geworden bist an einem Abtreibungsmord, dann ist auch Jesus dafür gestorben. Es ist nicht die eine unvergebbare Sünde. Bring sie zu Jesus. 1. Johannesbrief 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Abtreibung ist keine Lösung. Es gibt aber auch wahre Hilfe, zum Beispiel Vereine wie Pro Femina, die wirklich gute, heile Alternativen und wirkliche, praktische Hilfe anbieten für Frauen, die sich in der Notlage befinden, und wir als Gemeinde unterstützen es auch regelmäßig. Was soll ein Christ tun, wenn er mit so einem Befehl wie dem Befehl des Pharao konfrontiert ist? Römer 13 sagt uns, dass wir der Regierung untertan sein sollen. Also wir Christen wollen prinzipiell die besten Staatsbürger sein, die es gibt. Also der Regierung untertan sein. Ja, prinzipiell ja, aber unser König ist Gott. Er ist unser Herr. Und alle menschliche Regierung ist eigentlich nur von ihm delegierte Regierung und sollte ihm eigentlich auch untertan sein. Das heißt auch seinem moralischen Gesetz, den 10 Geboten, dem Gesetz der Liebe, Gerechtigkeit. Und wenn nun irgendeine Autorität, die über uns gesetzt ist, sei es eine Regierung oder der Chef oder der Ehemann oder der Papa oder die Mama, irgendwas von uns verlangt, was gegen Gottes Wort ist, dann müssen und dürfen wir, wie die Apostel in der Apostelgeschichte 5, als die jüdischen Leiter ihnen verboten hatten, das Evangelium zu verkündigen, ohne schlechtes Gewissen sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann müssen wir die Folgen unseres zivilen Ungehorsams auf uns nehmen. Für die Apostel hat es Knast bedeutet. Der schottische Pastor und Dekan einer Uni, Samuel Rutherford, hat im 17. Jahrhundert, in der Zeit der absolutistischen Könige, die gesagt haben, das Gesetz bin ich, da hat er ein damals zumindest sehr bekanntes Werk geschrieben mit dem Titel Lex Rex, also auf Lateinisch, das Gesetz ist der König. Und er hat damit Gottes Gesetz, Gottes Gebot gemeint. Gott ist der einzig Souveräne und sein Gesetz ist der König. Hat sich natürlich nicht beliebt gemacht mit diesem Buch, wurde wegen Hochverrat angeklagt. Und wir machen uns auch heute nicht beliebt, wenn wir die Allmacht und die Souveränität, die scheinbare Eingebildete von Regierenden, in Frage stellen. Irgendwie wollen doch alle Menschen gerne Gott spielen. Aber für uns Christen ist Gott und sein Wort der absolute Maßstab für moralische Fragen, für das, was richtig ist und das, was falsch ist. Und ein menschliches Gesetz kann Unrecht sein, selbst wenn es rechtmäßig, sage ich mal, nach dem Gesetz des Landes in Existenz gekommen ist, selbst wenn es Recht ist in unserem Land. Und es gibt einige Gesetze davon. Der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß, und sagte, wenn er den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Pharao war der mächtigste Mann der Welt. Pharao wurde als Gott verehrt in der damaligen Kultur. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Druck das war, der hier auf diesen Hebammen gelastet hat? Und es wird auch heute Druck ausgeübt auf Hebammen, beim Mord mitzuwirken, selbst wenn es offiziell Gewissensfreiheit gibt. Ich kenne persönlich einige Hebammen, auch Krankenschwestern, die dann zumindest hintenrum hinter vorgehaltener Hand gedroht wird, dass sie ihren Job verlieren, wenn sie nicht mitmachen bei Abtreibungsmord. Also hat sich nicht viel geändert. Vers 17, aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte zu ihnen, warum habt ihr das getan, dass ihr die Jungen am Leben gelassen habt? Die Hebammen antworteten dem Pharao, ja, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind lebenskräftig. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Also die hebräischen Frauen sind nicht so verweichlicht wie die ägyptischen. Viele nehmen an, dass die zwei Hebammen gelogen haben, aber es wird hier eigentlich nicht gesagt. Hebräischen Frauen waren starke, durchtrainierte Sklavinnen. Könnte durchaus sein, dass es bei ihnen schneller ging bei der Geburt. Ich habe gelesen, dass die Geburtsdauer bei Sportlerinnen tendenziell kürzer ist als bei denen, die untrainiert sind. Und ich nehme auch an, dass die Hebammen sich nicht besonders beeilt haben, wenn sie jetzt zur Geburt eines hebräischen Kindes gerufen wurden. Und Gott tat den Hebammen Gutes und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Oft wurden unfruchtbare Frauen damals Hebammen und Gott hat sie hier belohnt für ihre Treue. Also Plan A hat nicht funktioniert, Plan B hat nicht funktioniert. Jetzt sehen wir Plan C, Vers 22. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk, jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen, jede Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. Und wenn wir die Apostelgeschichte 7 lesen, Bibel ist ja immer der beste Kommentar zur Bibel, wenn wir die Parallelstellen anschauen, und da bekommen wir den Anschein, dass auch die hebräischen Eltern gezwungen wurden, ihre eigenen Kinder in den Nil zu werfen. Was denkt ihr, wird der Plan C funktionieren? Nee. Muss frustrierend sein, ein Feind von Gott und seinem Volk zu sein. Weil Gott identifiziert sich mit den Seinen. Als Saulus von Tarsus die Christen verfolgt hat, hat Jesus ihn von seinem Pferd oder seinem Esel runtergeworfen und hat zu ihm gesagt: Saul, warum verfolgst du mich? Und wenn du gegen Gott kämpfst, dann ziehst du den Kürzeren. Garantiert. 100%. Ich persönlich frage mich, was die Reaktion der Menschen auf diese Werbung der neuen Atheisten ist. Habt ihr die gesehen auf den Autobus vielleicht? War zumindest in der Zeitung. Im Internet habe ich es gelesen. Werbung auf Autobussen: Es gibt keinen Gott. Und diese Atheisten behaupten auf ihrer Webseite, dass sie 20 Millionen Deutsche mit ihrer Werbung erreicht haben. Ich frage mich, haben sich Menschen deswegen von Gott abgewandt? Ich bezweifle das eher. Ich frage mich, wie viele Menschen haben zu Gott gefunden, wegen dieser Werbung der Atheisten. Es gibt keinen Gott. Über Gott habe ich mal schon lange keine Gedanken mehr gemacht. Vielleicht sollte ich mich mal auf die Suche machen. War wahrscheinlich eine erfolgreiche evangelistische Kampagne. Also ich finde das super, dass die Atheisten das finanzieren. Kapitel 2, Vers 1. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Aus 2. und 4. Mose wissen wir, dass die Namen der beiden Amram und Jochebed waren. Also wenn ihr nach Namen für eure Kinder sucht, habt ihr hier ein paar wunderschöne Vorschläge. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und wir werden sehen, es war nicht ihr einziger, es war auch nicht der Erstgeborene. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Was wäre, wenn er nicht schön gewesen wäre? Das war meine erste Frage, als ich das gelesen habe. Aber war was Besonderes an dem Jungen. Außerdem ist jedes Baby schön. Zumindest für die Eltern. Wollt ihr einen Beweis? Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht von unseren Babys. Die Lena war schon immer wunderschön. Schon als sie geboren wurde. Klick mal durch. Ich habe ein paar Meuchelfotos rausgesucht. Okay, nur so zur Auflockerung. Sind wir wieder alle bei der Sache. Das war auch nicht nur ein natürlicher Akt der Liebe von Eltern zu ihrem Baby. Es war auch ein Glaubensschritt, was die beiden getan haben. Wenn sie erwischt worden wären, wären sie wahrscheinlich sehr hart bestraft worden. Wie viele lassen ihre Kinder in China abtreiben aus Angst vor den Konsequenzen? Auch hier in unserem Land aus Angst vor den Konsequenzen. Im Hebräer 11 lesen wir über die Eltern von Mose: Sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Sie fürchteten mehr Gott als den mächtigsten Menschen der Welt. Und deswegen haben sie Gott mehr gehorcht als den Menschen. Aber man kann ein wachsendes Baby natürlich nicht ewig verbergen. Die Schreie werden immer lauter. Irgendwann wird es erkennbarer, ob es ein Junge oder ein Mädel ist. Vielleicht haben sie den kleinen Mose erstmal in den rosa Kleidchen von seiner großen Schwester verpackt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von den 2 Babys, die im Kreis halt nebeneinander liegen. Und das eine Baby sagt zum anderen: Du, ich bin ein Bub und du bist ein Mädchen. Weißt du warum? Nee, schau mal da unten. Ich habe die blauen Schuhe an. Der war wirklich schlecht, gell? Wo waren wir? Ist mir gerade so eingefallen. Also ist eine kostenlose Zugabe heute. Lesen wir einfach weiter, Vers 3. Und als sie nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Ich frage mich, woher hatten die die Idee? Haben sie vielleicht an die Arche Noah gedacht, als sie dieses kleine Schiff gebaut haben, mit Pech verpicht haben? Außerdem waren sie dem Pharao gehorsam. Der hat gesagt, werft eure Kinder in den Nil. Okay, haben sie ihren Sohn in den Nil geworfen. War ein Boot drunter, okay, aber darüber hat der Pharao nichts gesagt. War ein Glaubensschritt, oder? Sicher kein leichter Glaubensschritt. Sie wussten, dass sie es nicht ewig geheim halten können und dass es das Todesurteil gewesen wäre für den kleinen Mose, wenn sie ihn daheim behalten hätten. Also machten sie ihn in eine kleine Arche. Sie legten ihn in Gottes Hände. Vertrauten, dass er ihren Sohn bewahren wird. Und dasselbe müssen wir auch mit unseren Kindern tun. Wir können sie nicht ewig daheim einsperren. Es kommt die Zeit, wo wir sie loslassen müssen als Eltern und es fällt vielen Eltern nicht leicht. Ich habe schon einen schönen Zwinger gebaut für meine Tochter, wenn sie mal größer wird. Vor 40 braucht die keinen Kerl heimbringen, das ist klar, da bin ich der einzige Mann in ihrem Leben. Ich sage immer, du bist mein Baby und sie sagt, ich bin kein Baby mehr. Und ich sage, du wirst immer mein Baby sein. Also betet für mich. Wir müssen Gott vertrauen für unsere Kinder. Wir können sie nicht ewig beschützen, aber Gott kann es. Und er ist viel fähiger, er ist viel stärker, er ist viel weiser als wir. Also sollten wir vielleicht besser beten für sie, als uns Sorgen zu machen. Manche Leute gehen ja so weit, dass sie sagen, ich setze gar keine Kinder in eine Welt wie diese. Aber überleg mal, was für eine Welt das war, in der Amram und Jochebed gelebt haben. Eine Sklavenwelt, eine Welt, wo Holocaust stattgefunden hat. Und sie waren mutig genug, um Kinder zu haben. Also denkt ihr nicht, dass wir auch Gott vertrauen können. Auch für unsere Kinder. Vers 4, seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nil hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Was für ein Zufall! Nein, kein Zufall, sondern Gott führt souverän seinen Plan aus. Er wollte dem Mose, dem Befreier seines Volkes, die beste Ausbildung genehmigen, die er haben kann. Und deswegen hat er die Tochter des Pharao genau an die Stelle geführt, wo der kleine Mose in seiner kleinen Arche lag. Hat Gott die Kontrolle oder was? Wir müssen uns keine Sorgen machen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Frau des Pharao, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortete, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Das ist nicht schön. Moses Mama bekam ihr Baby zurück, durfte es sogar stillen und wurde dafür bezahlt. Vom Pharao persönlich. Sowas kann nur Gott arrangieren. Der Pharao selbst hat den Retter Israels finanziert. Seine Familie. All seine bösen Strategien haben nichts genutzt. Gott ist größer. Und ich bin mir sicher, Moses Eltern haben diese begrenzte Zeit mit ihrem Baby Mose sehr bewusst und sehr gezielt benutzt, um ihn zu unterrichten über seine wahre Identität, um Gottes Wort in ihr Herz, in sein Herz zu pflanzen. Und das dürfen auch wir Eltern tun. Auch wir haben unsere Kinder nur für eine begrenzte Zeit. Auch nur eine begrenzte Zeit sind sie sehr formbar und das wollen wir zur Fülle nutzen. Ich habe hinten auf dem schwarzen Regal Familienandachten für euch extra dafür. Ja, wir machen Kindergottesdienst, aber die erste Verantwortung, unsere Kinder im Herrn zu erziehen, ist nicht das Kindergottesdienst-Team, sondern das seid ihr Eltern. Und nutzt, wir haben wunderbare Ressourcen, nutzt das. Die Luisa hat das für uns übersetzt aus dem Englischen. Gott hat seine Geschichte geschrieben mit den beiden Hebammen, mit den Eltern von Mose. Das Interessante ist, wir kennen den Namen des Pharao nicht, des Herrschers über die ganze Welt. Aber wir kennen die Namen von diesen Nachfolgern Gottes. Ist das nicht schön? Als das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Im Ägyptischen, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, wenn ich es finde. Hier finde ich es. Im Ägyptischen bedeutet das Wort Mose so viel wie ein Kind oder ein Sohn. Im Hebräischen bedeutet es vielleicht so viel wie der herauszieht. Wir kennen den ursprünglichen Namen von Mose gar nicht. Wir kennen nur den Namen, den ihm die Prinzessin von Ägypten gegeben hat. Auch deren Namen kennen wir nicht übrigens. Aber wir kennen die Namen von zwei Hebammen und zwei Eltern, die selber gar nicht irgendwie großen Namen hatten oder berühmt waren. Aber sie haben den Mose in die Welt gesetzt. Und ihr Eltern, ihr wisst nicht, ob ihr einen kleinen Mose daheim habt, der die ganze Welt, die ganze Geschichte im Reich Gottes verändern kann. Und diese Menschen hier spielen die Hauptrolle in Gottes Plan. Pharao, die anderen haben nur Statistenrollen, das sind Nebenrollen. Die sind im Zentrum von dem, was Gott tun will. Und Gott gebraucht sie, um sein Volk zu bewahren und seinen Plan auszuführen. Und Leute, Gottes Wort sagt uns auch, unsere Namen sind angeschrieben bei ihm im Himmel. Und Gott ist noch immer derselbe. Er will noch immer seine Geschichte mit Menschen schreiben, die ihm hingegeben sind. Die Frage ist, wird er heute mutige Nachfolger finden wie Schilfra und Pur und Amran und Jochebed. Als das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao. Sie hat ihn adoptiert. In der Apostelgeschichte 7, Vers 22 lesen wir, und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, er aber war mächtig in seinen Worten und Werken. Die Ägypter waren eine hochentwickelte Kultur, war ein Zentrum für Wissenschaft, für Kunst, für Technik. Die haben Gebäude gebaut, die wir heute nicht mal hinkriegen mit unseren technischen Mitteln. Also wahnsinnig hochentwickelte Kultur. Und Mose hatte als Königssohn die beste Ausbildung, die überhaupt möglich war in der damaligen Zeit. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, wenn es wahr ist, was er schreibt, berichtet, dass Mose der Nachfolger des Pharao werden sollte, dass der Pharao nur diese eine Tochter hatte und praktisch Mose wäre der Thronfolger gewesen. Josephus schreibt auch darüber, dass Mose ein Heerführer in Ägypten gewesen ist, ein General, dass er siegreiche Kriege geführt hat gegen die Äthiopier. Also er war auf der Top-Uni, würden wir heute sagen. Das war der erste Teil von Gottes Vorbereitung für Mose, die ersten 40 Jahre seines Lebens. Und Gott bereitet uns vor. Gott trainiert uns. Und es geschah in jenen Tagen, als Mose groß geworden war, da ging er zu seinen Brüdern hinaus und sah bei ihren Lastarbeiten zu. Apostelgeschichte 7 sagt uns, dass er 40 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt. Und Mose war es bewusst, wer er war, dass er ein Hebräer war. Ich bin sicher, seine Eltern haben ihm das beigebracht. Und ihr Eltern, wenn wir unseren Kindern mitgeben können, wer sie sind, dass sie Geschöpfe Gottes sind, dass sie geliebte Kinder Gottes sind, erlöst in Jesus Christus. Wenn sie wissen, wer sie sind, dann werden sie wissen, warum sie hier sind und wozu sie hier sind in dieser Welt. Und das ist ein großer Schatz. Menschen, die verstehen, wer sie sind, sind sicher, die haben einen Halt. Menschen, die nicht verstehen, wer sie sind, die sind haltlos, die sind orientierungslos und stürzen oft ab in Alkohol, Drogen, Vergnügungssucht, Materialismus, Arbeitssucht und so weiter. Wir Menschen können nicht leben ohne eine wahre Identität, ohne einen Sinn, ohne einen Wert, ohne ein Ziel. Und Mose wusste in seinem Herzen, dass Gott ihn benutzen wollte, um sein Volk zu befreien. Ich meine, wen sonst sollte er benutzen? Mose war der gebildetste von allen Hebräern. Und er hatte die mächtigste Position von allen möglichen. Und er hatte ein Herz, sein Volk zu retten, werden wir gleich sehen. Er hatte Barmherzigkeit, er hatte Leidenschaft für sein Volk. Er war voll Glauben, er war bereit, Opfer zu bringen für seine Mission. Im Hebräer 11, Vers 24 lesen wir, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Er hatte eine himmlische Perspektive, eine ewige Perspektive. Er hatte ein Sendungsbewusstsein und er war ein Mann in seinen besten Jahren und er fühlte sich stark, er fühlte sich fähig. Aber unsere natürliche Stärke ist oft unsere größte Schwäche, geistlich gesehen. Nämlich wenn sie dazu führt, dass wir selbstgenügsam werden und auf uns selbst vertrauen, statt auf Gott zu vertrauen und von ihm abhängig zu sein. Deshalb hat der Paulus gesagt, wenn ich schwach bin ich stark, weil dann muss ich auf Gott vertrauen. Und Mose ist nicht geduldig genug. Er wartet nicht auf Gottes Marschbefehl. Er nimmt die Dinge in seine eigene Hand. Er sieht ein Unrecht und hat nicht die Weisheit, Gott zu fragen, Herr, was ist dran, sondern er lässt sich von seinen Emotionen tragen. Seht hier im Vers 11 weiter, da sah er, wie ein ägyptischer Mann einen hebräischen Mann einen von seinen Brüdern schlug. Und er wandte sich hierhin und dorthin. Und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter. Er war trainierter Soldat. Der hatte hier kurz einen Prozess gemacht. Der konnte die Technik. Er erschlug den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Apostelgeschichte 7 ist wieder der beste Kommentar. Da ist im Vers 23, als er ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israel, zu sehen. Also es war in seinem Herzen. Er wusste, es sind seine Brüder und er hatte ein Herz, ein Volk zu befreien. Aber er hat nicht auf Gottes Zeitpunkt gewartet. Er hat nicht Gottes Führung gesucht und das war das Problem. Vers 13, als er aber am Tag darauf wieder hinausging, siehe, da rauften sich zwei hebräische Männer Und er sagte zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Der aber antwortete, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Und das wollte Mose sein, der Aufseher und der Richter. Er mischte sich hier in die Angelegenheiten seiner Brüder ein. Da verbrennt man sich öfter mal die Finger. Gedenkst du etwa, mich umzubringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sagte sich, also ist die Sache doch bekannt geworden. Und der Pharao hörte diese Sache und suchte Mose umzubringen. Mose aber floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf, in der Wüste. Und er setzte sich an einen Brunnen. Nun hatte der Priester von Midian 7 Töchter. Die kamen, schöpften Wasser und füllten die Tränkrinnen, um die Herde ihres Vaters zu tränken. Aber die Hirten kamen und trieben sie weg. Da stand Mose auf, half ihnen und tränkte ihre Herde. Zumindest laut Josephus war er ein trainierter Soldat. Und außerdem waren da 7 Mädels. Also hat er mal gezeigt, was er drauf hat, der Mose. Als sie nun zu ihrem Vater Reguel kamen, sagte er, warum seid ihr heute so früh gekommen? Sie antworteten, ein ägyptischer Mann hat uns aus der Gewalt der Hirten befreit und er hat sogar eifrig für uns geschöpft und die Herde getränkt. Da sagte er zu seinen Töchtern, und wo ist er? Warum hat er den Mann denn draußen gelassen? Ladet ihn noch ein, damit er Brot mit uns isst. Passiert nicht jeden Tag hier in der Wüste, dass ein starker, guter Mann auftaucht. Bringt ihn doch ein, der hatte 7 Töchter anzubringen, der gute Mann. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau. Die gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Gershom, von Ger, der Fremde. Indem er sagte, ein Fremder bin ich in einem fremden Land geworden. Also Gott versorgt Mose hier mit einer Frau, mit Kindern, einer Familie. Und da war er nun in der Wüste. Er hat die Dinge in seine eigene Hand genommen, weil er sich so stark gefühlt hat und ist gescheitert. Und er musste fliehen. Aber selbst in seinem Versagen hat Gott die Kontrolle nicht verloren. Und unser Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Preis dem Herrn. Also wenn du versagt hast, dann gib nicht auf. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Und Mose glaubte auch nicht, dass Gott fertig war mit ihm. Er wartete geduldig jetzt auf Gottes Zeitpunkt. Im Vers 27, Apostelgeschichte 7, glaube ich, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, steht, durch Glauben verließ er Ägypten, das muss Hebräer 11 sein, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Ist nicht schön, dass das Neue Testament nur das Gute sieht? Dass diese alttestamentlichen Charaktere durch die Brille der Gnade sieht? Aber wir lernen hier, Mose hielt standhaft aus, er harrte aus in seiner Wüstenzeit im Glauben, als sehe er den Unsichtbaren. 2. Korintherbrief 4, da sagt uns Paulus, deshalb ermatten wir nicht, und so eine Wüstenzeit kann ganz schön ermattend sein, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Also wenn du in einer Wüstenzeit bist, das ist normal, dass wir Christen dann und wann in so trockene Wüstenzeiten kommen, wo es trocken ist, wo die Gefühle nicht so da sind, dann harre aus, dann vertraue auf Gott. Schau auf ihn im Glauben wie Mose, das sind keine verlorenen Zeiten. In diesen nächsten 40 Jahren in der Wüste Oh oh, Herr, bitte nicht 40 Jahre. Aber in diesen nächsten 40 Jahren in der Wüste lernte Mose die Wüste kennen. Den Ort, wo er dann die nächsten 40 Jahre mit dem Volk Israel verbringen wird, als Leiter. Er lernte, ein Hirte zu sein. Und das ist wichtig für Leiter im Reich Gottes. Er lernte, seiner Familie gut vorzustehen. Und vor allem, er verlor seine Selbstgenügsamkeit. Er erkannte seine Abhängigkeit von Gott. Und dann nach 40 Jahren in der Wüste hat er nicht mehr gesagt, hey, ich werde, sondern er hat gesagt, oh Gott, ich bin nicht fähig dafür. Und dann hat Gott ihn ermutigt. Und das ist ein guter Startpunkt. Schwäche ist nie ein Problem bei Gott. Wir können zu stark sein, um von ihm gebraucht zu werden, aber wir können nie zu schwach sein. Denn dann bekommt Gott die Ehre. Und er ist fähig und alle sollen das sehen. Und Gott gebraucht diese Zeiten in unserem Leben. Wüstenzeiten. Zeiten, wo es trocken ist, um uns an diesen Punkt zu bringen. Mose war ein bisschen zu groß. Er musste Demut lernen und das müssen auch wir, wenn wir brauchbar sein wollen für Gott. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und Gott kann verschiedene Personen oder Umstände gebrauchen, Wüstenzeiten in meinem Leben, was ein schwieriger Chef oder auch, dass Gott mich in einem Bereich, wo ich mich sehr stark gefühlt hat, zugelassen hat, dass ich auf die Nase fall. Gott hat seine Wege mit uns. Es ist wichtig, dass wir demütig bleiben, denn er soll alle Ehre bekommen in unserem Leben. Amen. Und wir wollen auf ihn vertrauen und nicht auf uns. Nächste Woche lesen wir weiter diese Geschichte, als Gott ihn berufen hat und wie es dann weitergeht. Vater, ich möchte dir Danke sagen heute Morgen, dass du deinen Plan mit uns hast. Das ist ein wahnsinniges Geschenk, dass wir wissen dürfen, wer wir sind in Christus. Wow, was für eine wunderbare Position du uns gegeben hast. Was für ein Wunder es ist, wie schön es ist, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Welche Liebe der Vater für uns hat. Dass wir Königskinder sind in Jesus. Danke, Herr, dass wir nimmer ziellos und sinnlos durch unser Leben gehen müssen. Und danke, Herr, dass du auch uns gebrauchen willst und dass du auch unser Leben ganz fest in deinen Händen hältst. Und so, Vater, stärke uns den Glauben, hilf uns, an dir festzuhalten, gerade auch in schwierigen Zeiten. Hilf uns, deine Zeugen zu sein. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Amen.